Herzlich willkommen bei der Leseoptimistin. Heute mit der Episode 95 droht das Ende der Experten. ChatGPT und die Zukunft der Wissensarbeit. Ein großartiges Thema, unglaublich wichtig. Und vorgeschlagen hat mir dieses Buch der Juri Radenowitz. Wir haben ja schon viele Podcasts hier miteinander gemacht. Und ich freue mich riesig, weil du auch als Steuerberater und bist ja auch Wissensarbeiter, welche Gedanken und Erkenntnisse du aus diesem Buch mitgebracht hast für deine Arbeit. Und wir tauschen uns wieder in unserer herrlich lebhaften Art und Weise aus. Also hallo Juri, schön, dass du da bist.
Hallo Angela. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir dieses tolle Buch besprechen können und bin auch sehr gespannt auf deine Fragen. Du hast ja schon in der Vorbesprechung gesagt, du hast ganz, ganz viele Fragen. Mal gucken, ob ich da vernünftige Antworten bieten kann.
Ganz sicher. Und es sind gar nicht so sehr Fragen, sondern ich habe mal so 12 Stichworte rausgeschrieben, die ich unbedingt mit dir besprechen will. Ganz kurz, das Buch ist von Stefan Holtel. Und du hast es entdeckt, du hast es mir erzählt, das finde ich ja ganz kurios. Wie bist du auf das Buch gekommen?
Ja, wer es so im Nachhinein betrachtet, muss ich selber sagen, das ist echt kurios. Das war eine Anzeige im deutschen Steuerrecht, also der Fachzeitschrift für Steuerberater, wo ich dann natürlich auch immer hinten sehe ich ja die Anzeigen. Meist sind das Kommentare, Neuauflagen von Kommentaren oder fachbezogene Bücher. Und da gab es diese Anzeige und das hat mich natürlich sofort angesprochen. Dachte ich, gucke ich mal rein, habe so ein paar Seiten durchgeblättert in der Vorschau oder ich weiß es gar nicht. Oder ich habe es mir gleich gekauft, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ein super Buch. Und dann habe ich sofort an dich gedacht, da müssen wir drüber sprechen.
Sehr gut. Und mich hat natürlich der Titel auch sofort angesprungen, ist klar. Und wenn man dann so ins Inhaltsverzeichnis blättert, gibt es sehr viele schöne Kapitel. Was ich schon mal cool fand, ganz am Anfang des Buchs, ist tatsächlich, dass der Stefan Holtel schreibt, er hat 2018 schon einen TED-Talk gehalten. Habe ich mir dann natürlich auch angeguckt. No Regrets, Chatbots will guide you. Und der hatte, bevor es noch GPT gab, schon quasi prognostiziert, vorhergesehen, was da auf uns zugekommen wird. Und es hat mich ein bisschen daran erinnert, weil das Buch haben wir ja auch gemeinsam besprochen, The Future of the Profession.
Ja, von Richard Susskind. Das ist für mich im Grunde genommen 2.0.
Ja, genau. Also insofern voll begeistert und bin gespannt, was du gleich hast. Also für mich war, ich sag's mal, das ein Yes-Baby-Buch. Was heißt das für mich? Ich habe so ein bisschen reingelesen, dachte mir, ach ja, ganz nett, aber es war jetzt nichts, was mich so sofort überrascht oder begeistert. Und auf einmal liest man eine Passage und ich sage, yes, Baby, das ist ein genialer Gedanke. Und dann war ich so drin in dem Buch. Also ich sag mal, das erste Drittel ist so ein bisschen Einstimmung, aber auch schon mit guten Gedanken. Aber die zwei Drittel, also die hinteren zwei Drittel, ein Feuerwerk an Gedanken, Ideen und tollen Umsetzungstipps ja sogar auch, was du als Wissensarbeiter tun sollst, kannst, musst, damit du relevant bleibst mit deinem Beruf in Zeiten von ChatGPT.
Ja, vielleicht können wir ja mal ein Beispiel dazu geben, was du eben gesagt hattest, wo man so denkt zu Anfang, na ja, ist ganz nett, ganz amüsant, aber was will er denn jetzt damit? Für mich war das so die Geschichte mit Bertha Benz und der ersten Autofahrt der Geschichte. Das war sicherlich mal interessant zu hören, dann wie er so beschrieben hat, Bertha Benz, weiß nicht, mit den Söhnen hat sie die erste Autofahrt der Geschichte gemacht. Also nach heutigen Maßstäben eine Katastrophe. Die sind permanent stehen geblieben, mussten also ihre Routen danach ausrichten, wo ein Wasserbrunnen ist, weil es ja keinen Kühler gab. Das heißt, die mussten alle Nase lang Wasser nachfüllen. Dann mussten sie, glaube ich, zur Apotheke, um da irgendwie Benzin zu kaufen. Also völlig verrückt, wo man so sagt, ja, eine total lustige, interessante Geschichte, aber was will er uns damit sagen? Und dann kommt sein Gedanke, wo man echt sagt, das macht er toll. Aus Beispielen kommt er in die heutige Zeit und erklärt, naja, dieses Beispiel mit Bertha Benz zeigt nur, es gab damals überhaupt nicht die Infrastruktur für Autos. Heute ist das gesamte Leben komplett verändert durch die Mobilität und durch das Auto. Und heute brauchen wir natürlich keine Apotheken mehr und auch keinen Brunnen. Wir haben jetzt Tankstellen und wir haben Autos, die sehr sicher, sehr schnell sind und unser komplettes Leben komplett verändert haben. Warum? Weil die Infrastruktur ums Auto herum sich komplett gewandelt hat. Und das ist das, was er dann als letztes dann zur KI sagt. Auch da haben wir mit ChatGPT und den anderen Sprachmodellen noch gar nicht die Infrastruktur. Wir können noch gar nicht erahnen, was daraus wird. Und das kommt. Und das ist eben immer wieder. Er kommt von einem Beispiel von Science-Fiction-Filmen. Man hat so das Gefühl, Science-Fiction ist sein Metier. Total interessant und kommt dann in die heutige Zeit. Also wunderbar zu lesen mit großartigen Erkenntnissen.
Ja, genau. Eins wollte ich von dem ersten Teil fand ich schon eine Sache sehr, sehr gut. Also einfach nennt man das Didaktik, weiß ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle im ersten Teil nimmt er beispielhaft fünf Wissensarbeitsberufe und erklärt anhand dieses jeweiligen Berufs, wie hier ChatGPT Einfluss nehmen wird. Und da, das habe ich dir noch mitgebracht, sehr spannend, er fängt ja mit den Journalisten an, die werden ja auch immer genannt als gefährdeter Beruf, was durchaus so sein kann. Und ich habe jetzt von einem Bekannten aus dem Delphinet, der hat mir letzte Woche justament geschickt in der Zeit online, haben die eine Analyse gemacht, wie haben sich die Stellenanzeigen entwickelt? Also wo gibt es noch mehr Bedarf oder weniger? Und tatsächlich haben die Stellenanzeigen für Werbetexter und redaktionelles Schreiben um 35% abgenommen seit ChatGPT. Also es ist unmittelbar darauf zurückzuführen, dass eben diese Technologie jetzt solche, sage ich mal, nicht so hochwertigen Schreibarbeiten ersetzt. Und der neue Praktikant ist da, gab es ja auch mal von der Süddeutschen einen Artikel, auf den er sich bezieht. Aber für mich war dann noch mal eine schöne Erkenntnis, die man dann auf jeden Beruf ja überziehen kann. Es schreibt er dann, ChatGPT wird Journalisten nicht wegrationalisieren, wenn sie ihr Handwerk verstehen. Die Fähigkeiten bleiben durch Maschinen unerreicht. Schlechte Journalisten allerdings werden um ihren Job bangen müssen.
Vielleicht noch mal, mir sind zwei Dinge noch eingefallen, damit man das noch mal einordnen kann. Der Begriff oder die Überschrift ChatGPT steht ja für KI und eben für diese Sprachmodelle. Das nur ergänzend, dass er sagt, natürlich ist ChatGPT der First Mover, der Vorreiter, aber wir werden sicherlich viele verschiedene KI-Assistenten kennenlernen in der Zukunft. Es ist sicherlich interessant, ob eben OpenAI mit ChatGPT den Markt weiter dominieren wird. Das diskutiert er auch. Oder ob er das Schicksal erleidet von anderen First Movern, wie dem ersten Webbrowser, den es ja vor dem Internet Explorer gab. Netscape oder Mosaic. Und das ist sicherlich auch eine spannende Frage. Wobei ich glaube, tendenziell wird es OpenAI weiterhin geben, weil sie von vornherein ja mit Microsoft zusammengegangen sind. Und das ist für mich der große Unterschied zu Netscape. Deswegen haben die gute Chancen, am Markt zu bleiben. Aber das eben, ChatGPT steht nur ist ein Stellvertreter. Das nur, fiel mir nochmal ein.
Ja, genau. Aber da fand ich auch nochmal schön, macht er an einer Stelle, erklärt er einfach, was man immer im Hinterkopf haben muss. Also er ist ja keiner, der Panik macht oder Angst macht. Im Gegenteil, er zeigt ja die Wege auf, wie du als Wissensarbeiter relevant bleibst. Aber von der Begrifflichkeit war mir das so nicht bewusst. Er unterscheidet zwischen Automation, das heißt, Arbeit wird ersetzt, und Augmentation, Arbeit wird unterstützt. Und das ist ja genau der Witz auch bei uns und bei euch in der Steuerberatung. Es gibt Tätigkeiten, Deklaratorik, sage ich jetzt mal ganz klassisch an der Stelle, Buchführung und Co., das Verbuchen von Geschäftsvorfällen, die werden automatisiert. Das heißt, da wird die Arbeit ersetzt. Und es gibt andere Tätigkeiten, und das ist eben der ganze beratende Bereich, der unterliegt dann der Augmentation, nämlich da sich durch diese KI unterstützen lassen, um einfach ein besserer, qualifizierterer Berater zu werden. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat und kommen wir ja noch dazu, wie man aufgrund der NASA-Mission und Habamaba, ich liebe dieses Akronym,
Ja.
das klingt so nach Kaugummi, Bubble, da gab es immer so ein Bubblegum-Kaugummi, aber wie man Habamaba und der My-Price-Matrix genau das schafft, dass man seine Tätigkeiten in diese zwei oder mehr Bereiche unterteilt.
Genau, also Augmentation, glaube ich, dann auf Englisch oder Argumentation auf Deutsch. Das ist auch nochmal etwas, das war so ein Begriff, den habe ich schon mal gehört, aber ich muss gestehen, so systematisch war mir dieser Unterschied auch nicht bewusst. Und interessant finde ich, das kommt ja auch später, ne, wenn man seine Tätigkeit mal genauer betrachtet, dann wird man, mir fällt so spontan ein, es gibt Bereiche wie zum Beispiel natürlich Buchhaltung, man sagt, das wird automatisiert, ja, korrekt. Aber das kommt ja wieder aus Vorsystem. Und da habe ich dann wieder so diese Schnittstellenthemen, wo ich sage, da kann ich nicht automatisieren. Da ist wieder die Kompetenz des Experten gefragt, der vielleicht dann mit Hilfe einer KI diese Schnittstelle besser macht, erweitert, um eben noch weiter die Automation also zu ermöglichen. Also es wird immer wieder, glaube ich, in den einzelnen Bereichen Sachen geben, wo man eher in der Automation ist oder vielleicht eher in der Augmentation.
Genau.
Dass man,
Und
aber dann weiß, wenn ich diese Frage habe, nehme ich mir gleich den KI-Assistenten. Das ist so das Leitbild, was sich so durchzieht.
ja, genau. Und das zweite, der zweite wichtige große Gedanke, der sich auch dann überall durchzieht und der genau der Knackpunkt ist bei der Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, mit KI, ist dieses, wir müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Bessere Fragen zu stellen, weil, wo schreibt er das? Die richtigen Antworten bleiben wertlos, solange die Frage falsch ist. Beziehungsweise, wenn ich die
Korrekt.
Frage gar nicht kenne, und da ist mir natürlich, zitiert er auch 42,
Ja.
per Anhalter durch die Galaxis, ja, was ist die Frage auf alles? Und dann spuckt die Maschine nach jahrzehntelangem Rechnen 42 aus. Und dann kann man halt auch nicht viel damit anfangen. Und genau das sagt er. Übrigens, da gibt in irgendeinem Nebensatz sagt er, dass die Zahl 42 offensichtlich auch bei ChatGPT häufig irgendwie in den Antworten mit
Als in den
vorkommt.
Trainingsdaten enthalten ist,
Ja.
wo man sehr, sehr viele Dokumente eben auch darauf sich beziehen, auf dieses Buch Per Anhalter der Galaxis und zeigt auch gleichzeitig, welche Schwächen das System dann ja auch hat. Ja, wir beide und alle anderen wissen auch, 42 ist nicht die Antwort. Und das zeigt auch, was die Kompetenz ist, die wir für die Zukunft noch stärker benötigen, dass wir diese Antworten, die wir von der Maschine bekommen, auch noch zu beurteilen haben, dass wir die nicht ungesehen einfach übernehmen können.
Genau. Und da, ich weiß nicht, kanntest du den doppelten Diamanten? Irgendwo ist
Nein.
er mir schon mal begegnet, das weiß ich noch, aber ich hatte den wieder komplett vergessen. Und das ist auch so als Tool nochmal, finde ich, super hilfreich, wenn man sich eben anguckt, wie komme ich zu guten Fragen, wie nähere ich mich eigentlich einem Problem? Also, doppelter Diamant, wie funktioniert der? Das tut eigentlich ein Thema in vier Bereiche gliedern. Und die Problemdefinition ist in der Mitte. Und das ist das Wichtige. Dass man nicht immer, und ich weiß, Ihr Steuerberater neigt ja da immer auch gerne mal dazu, Mandant kommt mit einer Frage, zack, die Lösung. Und Nachteile in Anführungszeichen, zack, kein Honorar. So.
Dazu fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist eben, wenn ein Mandant fragt, dann wirklich nur den Sachverhalt erfragen und nicht die Lösung präsentieren, weil die weiß man im Zweifel gar nicht. Das sollte man sich so als Grundsatz nehmen. Ich kann mit dem Mandanten ganz, ganz viel besprechen, aber es kann immer nur der Sachverhalt erstmal sein. Die Lösung habe ich zu recherchieren, weil die kann immer in Nuancen anders sein. Und das nur so als Gedanke. Sehe ich genauso wie du.
Ja, genau. Und da ist es einfach nochmal in diesem doppelten Diamanten so schön aufgezeigt, bevor ich das Problem überhaupt konkretisiere, definiere, überhaupt erstmal entdecken, verstehen, recherchieren. Und das ist immer das Schöne, er zeigt dann ja immer an diesen einzelnen Stationen auch auf, wo uns die KI unterstützt dabei. Also genau dieses, ich recherchiere ein Thema, ich denke drüber nach, ich hinterfrage es. Dann gewinne ich entsprechende Erkenntnisse dazu. Jetzt kann ich das Problem definieren, kann daraus Ideen generieren und dann eine Lösung entwickeln. Also das finde ich so hilfreich, sich mal ein Thema, ein Problem immer in diese vier Bereiche zu zerlegen und dann erst sich ja einer Lösung zu nähern, anstatt immer gleich zu sagen, hey, ich weiß es und so weiter.
Ja, und da fällt mir natürlich auch noch der Satz von Albert Einstein ein, den er in dem Buch zitiert. Wenn er also, Albert Einstein soll gesagt haben, wenn er dann eine Stunde Zeit hat, um ein Problem zu lösen, verwendet er 55 Minuten auf das Problem und 5 Minuten auf die Lösung. Finde ich ganz toll und das zeigt es auch nochmal. Also hier bringt er ja später Beispiele. Ich sollte viel, viel mehr Zeit dafür aufwenden, meine Frage zu formulieren. Wieder zu dem, was du gesagt hast. Nur wenn ich die richtige Frage stelle, kann ich auch eine entsprechende Antwort bekommen. Und das ist auch das, was ich so als Erfahrung habe bei dem KI-Tool, was es eben gibt in unserem Bereich von Otto Schmidt Answers. Alles hängt von der Fragestellung ab. Das ist total banal, was man jetzt so sagt, aber man muss es auch natürlich erleben. Und ganz klar, man muss die Frage präzise stellen, das kommt auch später, die Tipps zum Prompting. Und je nachdem, wie genau ich auch meine Frage einkreise, entsprechend fallen meine Antworten aus. Und das kann ich nur aus der Praxis total bestätigen, was ich jetzt so an Erfahrung mit Otto Schmidt Answers gesammelt habe. Ganz klar.
Ja, da fand ich es auch sehr schön. Also innerhalb des Buchs, nur für die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das lest, wir springen jetzt innerhalb des Buches wild hin und her, so zwischen vorne, hinten, Mitte. Beim Lesen werdet ihr da mehr Systematik finden. Was ich aber zu deinem Punkt jetzt gerne ergänze, ist diese Präzisierung der Frage, wie wichtig das ist. Irgendwo zitiert da jemanden, der gesagt hat, die heißeste neue Programmiersprache heißt Englisch. Oder Deutsch.
Richtig. Und er hat den Andrej Karpathy, ich glaube, so wird er ausgesprochen, zitiert. Das ist wohl ein ziemlich bekannter Deep Learning Experte. Der war seit 2016 bei OpenAI, war auch bis, glaube ich, habe ich nachgeguckt, Februar 2024 bei OpenAI und war auch bei Tesla irgendein technischer Direktor für autonomes Fahren. Also ein ziemlich wohl heller, schlauer Kopf. Und wenn der sowas sagt, dann glaube ich, hat das schon Gewicht. Und er erklärt dann ja auch, warum die Sprache dann wichtiger wird als eigentlich die Tätigkeit des klassischen Softwareentwicklers, weil mir die Maschine das abnimmt. Aber ganz klar, die Frage ist präzise zu stellen und dann kommt die Antwort der Maschine. Und das ist auch wieder so ganz spannend und das fand ich ja großartig, dass er, ich hoffe, dass es auch so sein wird, dass er gesagt hat, Lesen und Schreiben werden die Kernkompetenzen in der Zukunft sein. Und das wird eine Renaissance erleben. Ich bin gespannt, also wenn man die heutigen Möglichkeiten des Prompting sieht, ja. Ich bin mal gespannt, ob man vielleicht nochmal an das Prompting versucht ranzukommen, dass man das irgendwie technisch anders löst. Ob das vielleicht auch nur so eine kurze Zwischenphase ist oder länger dauert, das kann ich nicht einschätzen. Also er ist sich da ja ganz sicher. Lesen und Schreiben, Kernkompetenzen für die Zukunft des Wissensarbeiters plus Kollaboration mit dem KI-Assistenten.
Ja, genau. Und vor allem, was da nochmal wichtig ist bei Lesen und Schreiben, ist tatsächlich den aktiven Wortschatz zu erweitern, um eben die Fragen und Antworten besser zu präzisieren, um ChatGPT oder welche KI es dann auch immer ist, auch auf die richtigen Wissensdaten zugreifen zu lassen. Weil das ist mir dann nochmal klar geworden beim Lesen in dem Buch. Es wird auch, wo er eben sagt, die heißeste neue Programmiersprache ist Englisch oder eben Deutsch. Er erklärt dann ja auch nochmal, was ist der Code-Interpreter? Und ich dachte tatsächlich, na, den aktiviert man ja irgendwo. Und für mich war das so ein, das ist so ein Programmierding. Das brauche ich,
wenn
ich
irgendwas
brauche oder so. Dabei meint es ganz was anderes. Da hatte ich ein echtes Aha-Erlebnis, nämlich genau dieses, wenn du jetzt sagst, liebe Maschine, ich habe hier ein 100-seitiges Dokument, analysiere mir das mal nach XY. Je nachdem, wie du die Frage formulierst, wird da andere Aspekte dieses Dokuments herausgreifen und dir also auch ganz andere Antworten liefern. Und wenn man das mal auf die Gesamtheit des KI-Wissens bezieht, dann macht es einen Unterschied, ob ich frage, sage mir, welcher Tee schmeckt am besten. Dann wird es allgemein über Tee mir Antworten liefern. Oder ich sage, welcher Tee schmeckt am besten für jemanden, der gerne süß mag? Oder welcher Tee schmeckt am besten für jemanden, der was Gesundes braucht? Also es werden immer auf ganz andere, wie heißen die Tokens, also diese Datenpakete, wird dann zugegriffen von der KI, um eine für die Frage bessere Antwort zu generieren. Und das war mir nochmal so, habe ich schon irgendwie auch gewusst, aber diese Bedeutung von einzelnen Wörtern, die du verwendest, die das Ergebnis verändern, das war für mich so ein echtes Wow.
Ja, deswegen sollte man auch so Füllwörter weglassen. Kurze, knappe, präzise Sätze. Im Grunde um Dinge, die man ja auch früher schon wusste, wenn man vielleicht einen guten Brief schreiben wollte, einen guten Geschäftsbrief, eine gute E-Mail, so eine Art E-Mail-Knigge hat. Also ich weiß noch, als ich während meines Studiums bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet habe, hat der Senior immer gesagt, die Sätze dürfen nicht breiter sein, nicht länger sein als eine DIN A4-Seite breit. Also das war so der eiserne Satz und den fand ich echt gut, weil das einen zwingt, präzise und genau zu formulieren. Also, und das war so mein damaliges Aha-Erlebnis, was ich bis heute irgendwie mitnehme. Und plötzlich, ja, sind wir in der KI-Welt und es kommt wieder. Also diesen Satz finde ich toll. Den könnten wir eigentlich noch mal aufschreiben fürs Poesiealbum.
Ja, genau. Wir hatten im Vorfeld ja eh schon gesagt, wie viele Sätze hier wohl wieder fürs Poesiealbum rauskommen werden. Viele. Und da fällt mir jetzt noch ein, ich habe es jetzt hier auch in meinen Aufzeichnungen. Er gibt einen sehr schönen Tipp, den werde ich jetzt auch immer wieder mal ausprobieren, wo er quasi als Prompt immer hinzufügt, wenn ich von nun an eine Frage stelle, dann finde stattdessen stets immer noch eine bessere Frage.
Super, ja, kannte ich auch nicht.
Das
Muss man auch, ja, ausprobieren.
kommt mal, das mache ich jetzt mal in meine Custom Instructions und guck mal, was passiert, wenn ich jetzt dann meine Fragen stelle, welche besseren Fragen mir automatisch vorgeschlagen werden. Finde ich schon mal gut. Sehr schön. Wo ich mit dir was, weil ich mich so wirklich amüsiert habe an der Stelle. Es gibt ja, also er nennt es die Matrix, die vier Evolutionspfade der Wissensarbeit.
Wissensbarmeiter, ja.
Ich habe es für mich die Berufe Bedeutungsmatrix umbenannt. Find ich aber nochmal gut, weil es nochmal aufzeigt, hey, welche Berufe im Sinne von Automation und Augmentation werden verschwinden und welche bleiben. Und das sind vier Bereiche in der Matrix. Das eine nennt also der Grad der Bedrohung in diesem und für die Art der Wertschöpfung. Und die horizontale Achse ist der Grad der Bedrohung für die Kernkompetenzen. Und da sagt er eben, es gibt verdrängte Berufe, die sind einfach an beiden Seiten stark bedroht. Bibliothekar ist
Bibliothekar,
da, ne?
Bibliothekar, genau. Ja.
Beispiel. Dann gibt es die rückgebauten Berufe, ich finde den Begriff sehr schön, ne? Fotograf, also die Technik ist einfach jetzt eine ganz andere, aber das Wissen von einem Fotografen und der Blick wird wichtig bleiben. Also da wird die Wertlieferung bleiben. Die beständigen Berufe, Physiotherapeut zum Beispiel, da lässt sich gar nichts ersetzen. Aber was ich am nettesten fand, das nennt er jetzt
Immobilienmakler.
dann die Immobilienmakler, die disruptierten Berufe. Und da schreibt er, und das finde ich so lustig, warte mal. Wo habe ich's? Eigentlich könnten die Tätigkeiten übernommen werden von der KI, aber die Kunden bevorzugen das persönliche Gespräch, weil sie dem vermeintlich warmherzigen Ratschlag eines Experten eher vertrauen als der nüchternen Analyse einer KI. Und das fand ich so witzig, weil okay, ihr habt noch eine große Chance, liebe Steuerberater, relevant zu bleiben. Allerdings lernt Empathie und Kommunikationsfähigkeiten.
Ja, richtig. Also auch da weiß man nicht, ob es da einen Wandel geben wird. Also das erinnert mich so ein bisschen auch an Reisebüros. Man ist ja auch gerne ins
Ja,
Reisebüro
ja.
gegangen, um sich beraten zu lassen. Aber mittlerweile sind die Angebote, die digitalen Angebote so vielfältig, so präzise, also auch für, was weiß ich, Sprachreisen, Fachreisen, für bestimmte Gebiete. Da, glaube ich, muss man mal abwarten, ob das so gilt, was er beschrieben hat. Das habe ich so gedacht. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem, finde ich, Kern und zu den für mich auch sehr spannenden Überlegungen, die er anstellt. Du hast es gerade erwähnt, welche weiteren Kompetenzen braucht man? Und jetzt in einem der hinteren Kapitel kommt er ja zu dem Kombinator. Das ist eigentlich für ihn der Schlüssel zur Zukunft.
Genau, also
Also,
nicht der Terminator, sondern der Kombinator. Ich freue mich schon auf
richtig.
Teil 1 bis 3 der Kombinator. In den Hauptrollen Juri Radenowitz.
Ach du meine Güte. Ei, ei, ei. Ja, was ist der Kombinator? Er sagt, also es gibt zukünftig verschiedene Bereiche, wo man mal zu prüfen hat, zu schauen hat, inwieweit mich die KI unterstützen kann. Also erstmal sagt er, kann man vielleicht auch sagen, der Wissensarbeiter als solches wird nicht durch die KI ersetzt. Und dann gibt es auch einen wunderbaren Satz. Der Wissensarbeiter ohne KI wird durch den Wissensarbeiter, der mit KI arbeitet, ersetzt. Fand ich einen tollen Satz, hat mich voll motiviert, dass ich gesagt habe, jo, es geht ab, es geht nach vorn. Und dann geht er aber weiter und sagt, ich habe mir aber genau anzuschauen, was ich im Grunde mache, und ich brauche zusätzliche Fähigkeiten. Das sind genau die, die du beschrieben hast. Die Kommunikation und auch die Koordination der Tätigkeiten. Er nennt das noch ein bisschen anders. Dann gibt es den eigentlichen Inhalt, den Creator. Dann gibt es, glaube ich, den Kommunikator und den Koordinator. Und das sind diese drei Felder. Jetzt haben wir mal wieder ein kleines Sportwort, die ich zu bespielen habe. Und das soll dann münden in den Kombinator. Und da habe ich auch die letzten Tage mal so beobachtet, was ich so in der Kanzlei mache. Also für mich als Partner, Inhaber kann ich voll bestätigen, dass ich das jetzt schon mache. In vielen Bereichen natürlich überhaupt nicht KI unterstützt. Da wäre mal auch interessant, wie das unterstützt werden kann. Also sehr, sehr viel Kommunikation mit den Mandanten, auch vielleicht die Botschaft transportieren. Wie ist jetzt die Betriebsaufspaltung hier zu betrachten? Das war so ein Thema, was wir hatten, wo wir mit Mandanten, wir haben dazu was geschrieben, aber wir wollten Ihnen das nochmal erläutern. Koordinator, wie setze ich meine Mitarbeiter ein? Und das Dritte natürlich auch inhaltlich, dass ich inhaltlich recherchiere, review. Und diesen Teil, da nutze ich tatsächlich jetzt schon KI mit Otto Schmidt-Ahrens. Was mir aber fehlt, ist für die anderen Bereiche die KI. Und da sagt er auch mal selber die eigene Tätigkeit beobachten. Wo könnte ich da zukünftig KI einsetzen? Und diese beiden Kapitel, wenn man nur die liest, dann sage ich schon, hat sich schon das gesamte Buch gelohnt. Aber es macht schon Sinn, das davor auch zu lesen, um das besser zu verstehen.
Ja, genau. Und da, also genau was vorher noch kommt, was da wichtig ist, und das habe ich in einem der letzten Bücher, die im Podcast waren, über die auch dieses Experten, was Experten, was zeichnet Experten aus, drin war. Du musst, weil er schreibt, er droht das Ende der Experten. Du musst Experte sein mit Generalistenwissen, diese T-shaped People. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ich werde dich eh gleich fragen, was ist dein GS-Quotient? Meiner ist natürlich 1,05. Also ich bin perfekt aufgestellt für die
Meiner ist
Zukunft.
1,0. Erzähl erst mal
Nee, also dieses,
Zuhörern, was GS-Quotient
genau, wo du eben sagst, es gibt die Creators, die Communicators und die Coordinators. Und jeder Bereich für sich, wenn du in dem Experte bist, der ist bedroht, weil du damit eben mit KI sehr viel übernehmen kannst, also sehr viel von der KI übernehmen kannst. Und du musst einfach noch dich breiter im Wissen aufstellen, damit du einfach eine andere Art der Erkenntnisse gewinnst, Analysefähigkeiten hast, ich sag mal, die dies Übergeordnete siehst, also einfach nicht nur deinen engen, ich kann Erbschaftssteuerrecht rahmen, sondern auch, was braucht denn dieser Mandant, welche familiären Verhältnisse hat der, was, welche, ein, Was spielt alles eine Rolle? Welche
Wie spreche ich ihn
Einflussfaktoren?
an? Wie spreche ich das Thema an? Es gibt vielleicht einen Mandanten, der schon in die Zukunft schaut. Es gibt Mandanten, die wollen sich mit solchen Sachen möglichst nicht beschäftigen, mit dem eigenen Ende und der Schenkung an die Kinder. Da sind ja wieder empathische Fähigkeiten gefragt. Also, es ist ja sehr vielfältig, wenn man das genauer betrachtet. Ja.
Genau. Und da hat er, das ist ganz am Anfang bei den Ärzten, den Begriff kannte ich auch noch nicht, aber den finde ich super spannend, nämlich partizipative Entscheidungsfindung. Das heißt, ein Arzt kann natürlich einfach aus dem Fachgebiet heraus jetzt sagen, das ist die Diagnose, das ist die Therapie, so wird's gemacht. Aber ein Mensch sagt vielleicht, hey, ich weiß zwar, dass die Chemotherapie jetzt mir irgendwie hilft, aber ich weiß auch, wie grauenvoll schmerzhaft die sein kann. Ich hatte schon drei, ich will keine mehr. Und eine KI würde jetzt immer sagen, mach Chemo. So. Und
Ja, oder eine OP, ne, oder was auch immer.
genau.
Und
Und
da sagt jetzt unser Stefan Holtel, dass wir eben auch andere Aspekte einzubeziehen haben. Soziales Umfeld, in welcher Lebenssituation befindet er sich? Und das kann man auch unterstützend mit KI mit einfließen lassen. Bis hin dazu, dass auch der Patient sich noch stärker und noch besser informieren kann. Das sind so. Ja, kannte ich auch
genau.
nicht, war mir
Ja.
auch neu.
Und das fand ich eben dann spannend da hinten, wenn er über den Kombinator spricht und eben über die Fähigkeiten, die wir brauchen als Wissensarbeiter, eben diese T-shaped people, dass wir wirklich genau das uns zu Herzen nehmen, sag ich mal, dass wir so ein Generalisten umfassendes Wissen haben. Auf der einen Seite und aber natürlich in unserem Gebiet sehr wohl tiefes Wissen haben, um auch bei der Entscheidungsfindung zu helfen.
Genau. Und jetzt, mir ist natürlich dabei auch was noch eingefallen, sei es bei T-Shape, sei es bei dem Thema Kombinator. Ich glaube, worauf man sich einzustellen hat als Wissensarbeiter, dass man eben stärker gefordert wird. Also im Sinne von, ich als Wissensarbeiter muss mehr bieten als mein Expertentum. Das heißt, meine Anforderungen, die steigen. Die vom Markt kommen, vom Mandanten, vielleicht machen es andere Steuerberatungskanzleien heute schon und ich noch gar nicht. Und die, die es heute schon machen, die haben natürlich jetzt für die Zukunft einen großen Wettbewerbsvorteil oder die sich eben darauf einstellen. Das ist auch nochmal so ein Aspekt, wo jeder auch nochmal für sich sehen kann, wo kann ich was machen, wo kann ich was verbessern, wo habe ich vielleicht blinde Flecken. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber diese generellen Themen, da fällt mir auch so ein, eben solche Themen, die auch im Rahmen von New Work kamen oder kommen, sind Themen, mit denen ich mich mehr auseinanderzusetzen habe. Aber nicht nur als Inhaber der Kanzlei, sondern eben auch als einzelner Mitarbeiter. Und da sehe ich echt große Herausforderung für den Wissensarbeiter, nicht nur in der Steuerberatungskanzlei, der kann ja auch in anderen Branchen sein. Und die Tragweite dieser Herausforderung, glaube ich, die wird erst in den nächsten Jahren erkennbar. Also das beschreibt er ja. Und das kam mir auch nochmal eben auf. Und da bin ich auch gespannt, wie es denn tatsächlich in der Zukunft sein wird, ob es dahin geht. Wenn ja, werden viele, viele heutige Wissensarbeiter echt sich noch mal in bestimmten Bereichen umschulen lassen müssen.
Ja, genau. Genau. Und also der GS-Quotient, also nur für die Hörerinnen und Hörer, es hat einen kleinen Fragebogen drin, sehr, sehr schön, ich glaube 12 oder 14 Fragen. Und damit wird eben ermittelt, wie sehr bist du schon Generalist und wie sehr bist du Spezialist. Und er sagt eben, wenn du ein Verhältnis von 1 hast, also es ist ausgewogen, dann bist du bestens gewappnet und da eben hinzugucken. Und ich kann jetzt für mich sagen, einfach allein durch meinen Podcast und das viele Lesen dieser vielen Bücher. Bin ich ja Generalist ohne Ende. Insofern.
Generalist par excellence, auf jeden
Genau.
Fall.
Und Spezialist eben bei den Steuerberatern in der Nische, der Zielgruppe unterwegs.
Ja,
Genau.
ja.
Aber weil du das gerade nochmal angesprochen hast, also welche Fähigkeiten brauchen wir, auch die Mitarbeiter, generell Wissensarbeiter? Und da ist ein Punkt, den fand ich auch ganz toll. Ich weiß jetzt nicht, ob du den Namen weißt, da hat jemand eine Problemdefinition benannt, nämlich die CDNI. Der heißt irgendwie so Chevalier, oder?
Genau, ich glaube, Auguste
Ja,
Chevalier.
Ja, genau. Das finde ich nochmal gut, weil eben genau, also wir werden von Lösungsexperten zu Problemexperten werden müssen, weil einfach eine Lösung raushauen kann die KI auch oder sogar besser. Aber das Problem zu präzisieren und zu benennen, das ist die hohe Kunst.
Und zu dem Problemlösen nur ganz kurz ein kleines Zitat fürs Poesiealbum. Wie kriegen wir das hin mit dem Problem, die Probleme benennen? Das ist der Schreibprozess. Und dann gibt es ein Zitat, fand ich wunderbar, muss ich jetzt einfach bringen. Schreiben ist der Prozess, durch den Sie erkennen, dass Sie nicht verstehen, worüber Sie sprechen. Das
Ja,
finde ich toll.
großartig.
Dass
Das
durch das
stimmt.
Schreiben ich erst auch zu diesem Problem komme oder auch im Dialog mit der Maschine, aber es ist das Schreiben, was mich zum Dialog mit der Maschine bringt.
Ja, genau. Super wichtiger Satz steht in meinem Poesiealbum ab jetzt. So, und was dieser Marshall eben sagt, es gibt drei Arten von Problemen.
Chevalier, meinst du?
Marshall, Chevalier, genau, Chevalier. Nämlich es gibt komplexe Probleme oder nicht komplexe. Sehr schön das Beispiel. Ein nicht komplexes Problem ist Fahrrad reparieren. Also
Reparatur.
der Reifen ist platt und ich muss ihn flicken. Das ist erlernbar und einfach mechanisch abarbeitbar. Komplexes Problem wäre, und habe ich auch sehr gelacht, das Bildungssystem in Deutschland verbessern, weil da hängt so viel dran. Okay.
Ja, er hat eben beschrieben, warum das komplex ist. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich löse ein komplexes Problem. Bildungssystem hat so viele verschiedene Aspekte, Generationen, Inhalte, die sich permanent wandeln, technische Herausforderungen oder Möglichkeiten, gesellschaftlicher Wandel, demografische Entwicklung. Also es sind so viele Komponenten, die es so unglaublich schwer machen, das also auch zu entscheiden, wo gehe ich damit hin?
Ja, genau. Und da fällt mir jetzt ein, ist genau wieder dieser Punkt, ne? Ich könnte jetzt natürlich ChatGPT die Frage stellen, wie kann Deutschland sein Bildungssystem verbessern? Da werden relativ allgemeine Plattitüden rauskommen. Also das hilft uns nicht weiter. Also wenn wir hier über komplexe Probleme zu Lösungen kommen wollen, müssen wir das in Pakete teilen. Wir müssen uns genau diese Faktoren überlegen und, und. So. Das zweite sind dann, und das spielt dann ja damit eine Rolle, die ill-defined, also schlecht definierte Probleme, wo wir einfach nur mal so, boah, das ist jetzt ein Problem, aber eigentlich müsste man es besser präzisieren. Und die non-important, also die nicht wichtigen Probleme oder wichtigen, die, dann nennt er ja Corona als Beispiel. Das war jetzt einfach wichtig und dringend, das zu beheben, natürlich mit der Folge, dass da Fehlentscheidungen getroffen wurden. Aber das gehört dazu. Also dieses Entscheiden unter
Unsicherheit.
Unsicherheit. Genau. Und dann
Na, da kommen wir zum Pokerspieler wieder.
darfst du in das Pokerspielen gleich mit einbringen.
Genau, er hat ja dann später ein Kapitel, wo er sagt, was braucht es an Fähigkeiten beim Wissensarbeiter, dass er sich auch erstmal bestimmte Dinge bewusst wird. Und dann bringt er, finde ich, wieder eine tolle Analogie mit einer Pokerspielerin, wo man auch wieder denkt, was hat jetzt wieder Pokerspiel mit ChatGPT zu tun? Und er meinte eben, man hat zu bedenken, dass man häufig Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen hat. Dessen sollte man sich bewusst sein. Das heißt also auch, wenn ich schon die Probleme formuliere und eine Antwort bekomme, kann ich nicht davon ausgehen, das ist jetzt die perfekte Antwort, weil ich muss Prämissen setzen. Ich weiß nicht, wie die Zukunft wird. Und das ist aber etwas, dessen sollte ich mir bewusst sein. Und das kommt wieder eben in deinen Beispielen vor mit Corona. Ganz klar, keiner wusste, wo es hingeht. Man musste aber sofort aus verschiedenen Gründen reagieren. Heute kann man natürlich trefflich darüber streiten, ob die Maßnahmen richtig oder falsch waren, aber damals ging es nicht anders aus Sicht.
Ja, ganz genau. Und das fand ich nochmal dann gut. Also das genau das ist, es war ein komplexes Thema. Also Corona ist ein komplexes Thema. Es war insofern ill-defined, schlecht definiert, weil man es einfach gar noch nicht definieren konnte, weil man die Auswirkungen ja nicht kennt. Und es war eben dringend important an der Stelle. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kannst du erstmal nicht die perfekte Entscheidung treffen. Und das muss uns auch bewusst sein, schreibt er ja auch, gerade in dieser VUCA-Welt werden wir ständig mit solchen Problemen konfrontiert sein. Und deswegen braucht es die Wissensarbeiter, die eben dieses Expertenwissen haben, auf der einen Seite, aber auch das übergeordnete Generalistenwissen, um eben diese Probleme gut und sauber zu definieren, um dann wieder mit der Unterstützung von KI zu vernünftigen Antworten zu kommen.
Dann gibt es natürlich noch mal ein Kapitel zu Sprache allgemein.
Und
Und
da habe
ich
ich
hatte,
ja,
ja,
genau,
erzähl.
da habe ich ja von dir erfahren, meine Hochachtung, ich bin total hin und weg. Es wird das, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Sapir-Whorf-Hypothese wird erklärt. Habe ich vorher noch nie gehört, aber Linguistikern ist sie bekannt und dir selbstverständlich, weil was hast du mit der Sapir-Whorf-Hypothese zu tun?
Naja, selbstverständlich ist es vielleicht nicht, aber ich hatte das tatsächlich in meiner Abiturprüfung in Deutsch. Da wurde ich also rauf und runter geprüft zur Sapir-Whorf-Hypothese. Vielleicht kurz erklärt, Sapir-Whorf-Hypothese besagt, dass unsere Sprache unser Denken bestimmt. Und das ist eben, ich glaube, bis heute nicht wirklich geklärt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, war das mal, was weiß ich, Mitte des letzten Jahrhunderts war das eine sehr, sehr prominente These oder Hypothese. Und Sprachwissenschaftler haben aber auch wieder gesagt, nee, das ist dann wohl doch nicht so. Zwar wird unsere Sprache vielleicht gefärbt, aber es ist nicht so deterministisch, dass wirklich nur Sprache unser Denken bestimmt. Und Sapir-Whorf haben das eben anhand von verschiedenen Untersuchungen so gesehen, also oder der, ich glaube, der Whorf war es, der hat dann die Hopi-Indianer als Beispiel genommen, dann stellte sich heraus, der hat eigentlich nur einen Hopi-Indianer-Nachfahren in New York dazu befragt, wie die Sprache strukturiert ist. Also es war ganz lustig von den Erkenntnissen, das kannte ich dann aber alles nicht zur Abiturprüfung, dass das eigentlich im Grunde keine richtige Feldforschung war. Das hat mich natürlich sehr traurig gestimmt. Aber wie kommt er von Sapir-Whorf zu ChatGPT? Das ist ja eigentlich hier unsere Frage. Und er sagt, es ist bis heute nicht wirklich geklärt und es wäre interessant zu wissen, ob es denn die Sapir-Whorf-Hypothese, ob dies die Sapir-Whorf-Hypothese wirklich gibt in der Realität, weil das würde die Programmierung für ChatGPT enorm vereinfachen. Wenn man weiß, dass das gilt, dann habe ich das nur noch eben, oder nee, andersrum, Entschuldigung, ich muss es andersrum sehen. Wenn die gilt, dann muss ich ja auf kulturelle Unterschiede und so weiter Rücksicht nehmen und muss das alles reinprogrammieren. Und wenn die nicht gilt, dann ist es ja nur Sprache und fertig. Und das ist aber noch nicht wirklich geklärt. Also, aber spannend, dieser Schlenker zu Sapir-Whorf und eben auch noch mal etwas, was ich auch spannend fand, das war der Sprachsmoothie.
Ja.
Das ja ChatGPT zerteilt ja im Grunde um die Sprache in Tokens, du hast es ja beschrieben. Das wird dann überführt in mathematische, ne, Geschichten, in Vektoren und wird dann wieder zurück übersetzt in Sprache. Und dann geht ja im Grunde genommen viel auch von der ursprünglichen Sprache verloren. Das, was die Sprache auch ausmacht. Und er stellt auch mal in Frage, ob das dann wirklich vom Ergebnis so ist, wie es dann für uns wirklich sinnvoll genutzt werden kann. Auch da muss ich schauen, was kommt da eigentlich raus? Und ist das vielleicht nur sind das Fetzen, die einfach wieder zusammengetragen werden? Das
Ja.
wie bei einem Smoothie, dass es eigentlich püriert wird und zack, schlucke ich es runter, statt die einzelnen Früchte zu essen, also meinen ursprünglichen Text zu lesen.
Ja, genau. Und das fand ich dann, das hat mich so ein bisschen, nicht beängstigt, aber so nachdenklich gemacht, weil er sagt, dass Wissenschaftler sogar glauben, dass 2026 schon der Punkt erreicht ist, wo quasi alles Sprachwissen in der KI drin ist und einfach immer nur wieder retortenmäßig wiedergekäut wird, halt in anderen, sodass nichts Neues mehr entsteht. Und das ist ja genau das, wo wir dann wieder an dem Punkt sind, was macht uns als Menschen aus? Dieses Kreieren von Neuem, dieses komplette auf den Kopf stellen von Weltanschauungen. Das macht er dann auch, das ist auch sehr schön, macht er dann mit den drei großen Büchern dieser Welt, also zum Beispiel Ulysses und Co. Und ob es dann noch mal sowas geben wird, wenn jeder eben nur noch die KI sich hernimmt, um irgendwie Formulierungen zu finden. Also da ist die Gefahr des Smoothies groß, dass immer eben nur noch Altes in neuem Kleide verhackstückt wird.
Genau, in einem komprimierten Kleid, wie in einem Smoothie. Andererseits sagt er ja selber in der Einleitung, wir beide finden ja das Buch großartig, er hat es mit Unterstützung von ChatGPT geschrieben. Er hat mit ChatGPT Dialoge geführt, die Gliederung hat er da nochmal wohl auch nochmal sich geben lassen oder Entwürfe. Also man kann hier an diesem Beispiel sehen, also für uns beide großer Erkenntnisgewinn, großes Lesevergnügen und schon ein Buch, was mit KI unterstützend erstellt wurde. Also da ein klassisches Beispiel jetzt schon von Augmentation. Und wir sagen beide, das Ergebnis ist toll.
Genau.
Mensch und Maschine machen hier schon was zusammen.
Ja, und das denke ich, das wird auch in der Zukunft genau das Positive sein, das Gute. Wenn ich, also ich schreibe ja auch sehr viel, ich habe es jetzt auch übrigens einmal gemacht, und es ist großartig für mich. Natürlich baut es auf meinem Wissen auf. Und ich habe das, so wie er es auch beschrieben hat, so häppchenweise gemacht, ne? Ich habe gesagt, das ist das große Thema. Ich brauche dich hier als mein Co-Berater, als mein Co-Schriftsteller. Bitte mach mal erstmal eine Struktur. Dann haben wir gemeinsam, es klingt schon so lustig, dann haben wir die Gliederung, und ich habe die natürlich angepasst. Die erste Gliederung war noch nicht die, die ich wollte. Dann sind wir die einzelnen Punkte durchgegangen. Und ich habe immer mit meinem Wissen gesagt, hey, schreib das so weiter. Und ich habe ja auch in meinen Custom Instructions steht ja mein Schreibstil. Also es greift ja auch darauf zurück. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ich sage es jetzt mal, ich habe einen Artikel, der 10 Seiten umfasst, für den ich, also mein normales Schreibtempo ist, ich brauche für eine Seite, die ich neu schreibe, 1 Stunde. A4, eine Seite, 1 Stunde. Hätte ich 10 Stunden normalerweise gebraucht. Ich war in 1,5 Stunden fertig. Und das
Ja,
Ergebnis
Wahnsinn.
ist gut. Also das ist genau
Ja.
dieses, ne? Wow, wo ich dann auch sage, ja, das passt auch für mich, weil auch ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, weil es mich, mein Ergebnis ist, auch wenn es mit Unterstützung ist. Ja, genauso, also ganz ehrlich, wenn ich Unternehmer bin oder Steuerberater, wenn du einem Mitarbeiter die Buchführung machst und du machst den Jahresabschluss drauf, sagst du ja auch nicht, das war nicht mein Jahresabschluss.
Stimmt, ja, hast du recht. Schönes
Also,
Beispiel, ja.
genau.
Und was ich vielleicht auch noch erläutern will, du hast ja schon mit ChatGPT das gemacht. Also ich bin bei ChatGPT sehr vorsichtig aus Datenschutzgründen. Deswegen habe ich da ja so Berührungsängste in Anführungsstrichen. Ich weiß, es gibt eine geschützte Cloud, die man bauen kann, aber das haben wir nicht. Ich nutze dann im Moment wirklich nur Otto Schmidt-Ahrens und ich lerne jetzt auch nicht vielleicht auch immer das gesamte Thema mit der Maschine auszutauschen, sondern ich hole mir einzelne Bereiche raus. Oder wenn ich sage, hier habe ich nochmal etwas, wo ich sage, da weiß ich genau das Thema, wie es ist. Und aufgrund meiner Fragestellung, lasse ich schon was vorformulieren, um damit schon mal Teile zu beschleunigen. Also auch, ich versuche schon, das einzubeziehen, auch wenn ich jetzt nicht das komplette Ergebnis von der Maschine bekomme, weil ich sage, dafür ist das noch nicht ausgereift genug, aber ich nutze es schon in Teilen. Ich habe jetzt nicht so eine Beschleunigung wie du, aber selbst wenn ich vielleicht für eine gutachterliche Stellungnahme 10 Stunden brauchen würde und das runtergeht auf vielleicht 7 Stunden, ist das schon Erfolg. Wenn man das jetzt mal auf die gesamte Kanzlei projiziert, wäre das jetzt schon ein großer Schritt. Und das sind auch so ein bisschen die Prozentsätze, die er so nennt bei der Beschleunigung. Fand ich auch ganz hilfreich und gut. Und das sollte auch jeder bedenken. Das sind noch nicht die Werkzeuge, die dafür sorgen. Also das ist wirklich ein super Beispiel bei dir. Aber das sind eher so Prozentsätze im Moment vielleicht, wo man sagt, so zwischen 10, 30% kriegt man vielleicht jetzt schon eine Beschleunigung hin, was ich schon enorm finde.
Ja, und also bei dem einen Beispiel von mir jetzt liegt es auch dran, da hatte ich kurz vorher einen Vortrag dazu gehalten. Das heißt, ich
Okay.
hatte das ganze Wissen schon im Kopf, und habe das dann eben in diesem Ping-Pong-Spiel super gleich vermitteln können. Und deswegen ging das mal so extrem schnell. Ansonsten sage ich auch so wie bei dir, ne, wenn ich normalerweise für was 10 Stunden brauche und dann jetzt eben nur 8 Stunden oder 7, dann ist ja auch schon sehr viel gewonnen. Insofern super.
Ja, und
Ja.
diese Schreibarbeit, die du beschrieben hast, das kann auch in der Steuerberatungskanzlei helfen. Wir haben viele, viele Mails, wo wir sagen, okay, da schreiben wir über etwas, was wir schon kennen. Das müssen wir jetzt individuell auf den Sachverhalt des Mandanten nochmal abstimmen. Und da kann so ein KI-Assistent uns wirklich helfen, dass der also aufgrund unserer persönlichen Instruktion, eben als Co-Pilot, das dann eben auch unterstützend formuliert. Was zwar jetzt noch nicht perfekt ist, aber es kommt. Und das sollten wir einfach jetzt nutzen. Die Zeit
Genau.
sollten wir nutzen.
Genau. So, und meine Güte, wir könnten noch ewig über das Buch reden, aber zum Abschluss, den Punkt müssen wir hier jetzt noch reinbringen. Die NASA-Mars-Mission, Habba-Mabba und die Preismatrix. Das klingt wie
Ei,
Game,
ei,
das klingt wie der und das Flievertüt.
genau,
So
genau.
ungefähr. Aber das fand ich
Ja, also
super gut.
er bringt, du meinst dieses NASA-Beispiel mit der Mondlandung oder mit der
Mars-Mission. Die
Mars-Mission,
Mars-Expedition,
genau.
wie man die, also das war, also da beginnt das Kapitel damit ungefähr. Aber auf alle Fälle, wie schafft die NASA so unglaublich komplexe Aufgabenstellungen wie eine Mars-Mission zu planen? Da muss man ja denken, die haben da Tableaus ohne Ende und es ist ein Fass ohne Boden. Und der sagt es, die haben eine ganz simple Methode und das ist eben auch sein Tipp, die für seine eigene Tätigkeit zu übernehmen, nämlich die stellen sich 4 Fragen, die werden einfach in so ein Excel-Tableau gepackt und jeder einzelne Tätigkeitsschritt wird immer mit diesen 4 Fragen beleuchtet. Erstens, was wird getan? Was ist der konkrete Aufgabenteil? Zweitens, das vergessen die meisten, an was wird es getan? Also mit welchem Objekt oder Stift oder PC oder Programm. Dann das dritte, wie wird es getan? Also was macht man da genau und warum wird es getan? Auch nochmal eine wichtige Frage. Und wenn man sich als Wissensarbeiter mal ein paar Wochen bis hin zu Monaten beobachtet und seine einzelnen Tätigkeiten in diese Matrix bringt, dann kannst du, und jetzt kommt die Preismatrix ins Spiel, sehr gut gucken, um was kann jetzt davon eigentlich die KI am besten und was kann ich als Mensch am besten. Dann sind wir bei Habba Mabba. Ich
Genau,
liebe solche
humans are better
Apps.
actors oder machines are better actors. Also man hat dann
Ja.
zu betrachten, was kann der Mensch besser und was kann die Maschine besser. Und das ist ein wunderschönes Kürzel, dass man eben seine Tätigkeiten dahingehend nochmal betrachtet. Und da fällt mir ein, da gibt es eben auch nochmal, das passt vielleicht auch dazu, wenn man sich diese Frage stellt, das Moravec oder Moravec-Paradoxon oder Paradox. Das Paradox ist, dass eben die KI Dinge sehr gut kann, wie zum Beispiel, was weiß ich, komplexe Rechenaufgaben oder neuronale Netze, die dann so durchlaufen. Das sind ja Vektoren in hochdimensionalen Räumen. Das können wir nicht mehr. Also alles, was so mit Analytik und so weiter zu tun hat, können Maschinen sehr gut und scheitern komplett bei so Fragen der Mobilität. Also wenn man sich bis heute anguckt, wie ein Roboter läuft, ja, oder wie die Fußball spielen. Es gibt ja irgend so eine, was weiß ich, immer so ein jährliches Fußballspiel, wo eben Roboter gegeneinander Fußball spielen. Dann schüttelt man mit dem Kopf. Das können Maschinen nicht gut. Also Mobilität oder auch eben alles, was mit Sensorik zu tun hat, da sind wir besser. Sind jetzt so die Extreme. Und dann gibt es eben Bereiche, die sich aufeinander zubewegen. Und das ist das, was wir dann eben zu betrachten haben. Wo sind wir besser, wo die Maschine und da die Maschine nutzen?
Ja, genau. Also und insofern ist es wirklich nochmal ein schöner Abschluss jetzt auch in dem Buch, wo er das sagt, hey, mach das für dich, guck dir das genau an in deinem Tätigkeitsbereich, weil dann profitierst du mit deiner Arbeit einfach von dieser KI und machst auch den Entwicklungsschritt mit, um, wie gesagt, relevant zu bleiben. Also ja, ich habe mir den Satz auch für den, als Abschlusssatz hier nochmal nämlich reingeschrieben. ChatGPT ist nicht das Ende der Wissensarbeit, sondern lediglich der nächste Evolutionsschritt, in dem menschliches Denken und Entscheiden immer mehr mit Technologie verwoben wird. Das, finde ich, ist doch ein schöner Abschluss.
Ein wunderbarer Abschluss, Angela. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Super. Dann an die Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Gibt ganz viele Erkenntnisse. Also schaut da rein, nehmt euch das mit. Wir haben es wirklich, wie gesagt, Yes Baby mäßig mit Begeisterung gelesen und
genau.
Wünschen euch viel Freude damit. Also danke, Juri, und bis
danke,
zum
Angela.
Nächsten Buch.
Auf jeden Fall. Danke. Tschüss.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.